Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Es gibt Schauspielerinnen oder Schauspieler, die sieht man ein einziges Mal und vergisst sie dann nie wieder. Vielleicht war es dann Glück, weil Darstellung, Rolle und Drehbuch so ideal zueinander passten. Vielleicht kommt aber auch eine Kraft hinzu, ein Ausdruck, den man so noch nicht kannte. Mir ging es mit dem Schauspieler Dimitri Schadso, den ich 2021 zum ersten Mal in der höchst ungewöhnlichen Serie Cleo sah, an der Seite von Jella Haase. Frevel rufen jetzt sicherlich die theateraffinen Menschen. Dimitri Schad kennt man doch von den wichtigsten Bühnen des Landes oder als Darsteller der erfolgreichen Känguru-Chroniken oder als Drehbuchautor. Wie auch immer, er kam 1985 in Kasachstan zur Welt und zog Anfang der 90er mit seiner Familie ins baden-württembergische Mengen. Es ist so lustig, mit ihm über Essen zu sprechen. Von russischer Küche geprägt, klärt er mich auf, diese bestünde zu 30% aus Teig, zu 30% aus Fleisch und der Rest sei Mayonnaise oder Schmand. Gemeinsam beurteilen wir Lebensmittel anhand ihres Namens und stellen sie uns als Personen vor, zum Beispiel Tofu oder Kohlrabi. Ich erfahre etwas von Sommersuppe und Theaterkantinen, äthiopischen Kühlschrankmagneten und Gedanken über einen etwaigen Süßkartoffelhype, dem ich zugegeben fröne. Viel Spaß mit Dimitri Schad. Herzlich willkommen, lieber Dimitri.
Hallo.
Wir haben eben schon ein Gespräch geführt und in diesem Gespräch hast du mir erzählt, wie es für dich ist, wenn du in einem Solo-Theaterstück, zwei Stunden lang auf der Bühne bist, vor vielleicht 450, 500 Zuschauern und Zuschauerinnen, wo ich jetzt als Laie denken würde, oh Gott, das ist so ein Stress und man ist da alleine, man kann niemanden anspielen, du kannst dich nicht verstecken, du kannst nicht kurz mal, ne, sondern du, der ganze Fokus liegt auf dir und alle starren dich an. Aber was du gesagt hast, war, das ist für mich die größte Entspannung hast du, glaube ich, nicht gesagt. Mit welchen Worten hast du es beschrieben?
Na doch, Entspannung, es ist schon so ein Entspannungszustand, weil ich habe das Gefühl, also was sich viele Leute schwer vorstellen können, wenn man zum Beispiel eine Vorstellung sehr häufig spielt und das wird dann so oft gefragt, ob das nicht irgendwann langweilig wird. Aber das Tolle ist, es wird eben genauso wenig langweilig wie wenn man eine tolle Rennstrecke hat, auf der man joggt, wenn man jetzt joggt, oder wenn man so ein Gericht hat, das man richtig gut kochen kann,
das
von dem man einfach ganz genau weiß, wann schneide ich was, wann kommt was rein, was würzig und ich weiß, ich kann variieren und es wird trotzdem gelingen. Und ich weiß, selbst wenn ich diese eine Zutat nicht habe, weiß ich, womit ich sie ersetzen kann. Ich weiß sogar, ich kann improvisierend darauf eingehen, was gerade passiert und es gelingt immer. Und das ist ein tolles Gefühl.
Und genau das fand ich so spannend, weil egal, ob man jetzt gut kochen kann oder nicht, ich glaube, jede und jeder, der jetzt zuhört, hat so ein, also ein Gericht kann man auf jeden Fall, so ein Blendergericht.
Ne? Ja.
Und sei es so ein Gericht, wo man sagt, eigentlich weiß ich gar nichts, aber wenn ich jetzt nur einmal für euch kochen sollte, dann hier, mache ich was ganz Besonderes. Das habe ich auswendig gelernt.
Ja.
Also mit dieser Souveränität, da kann man sich dann, glaube ich, ganz gut hineinversetzen in das, was du da gerade beschrieben hast. Aber ich finde es so faszinierend, dass diese Sicherheit, die man hat, denn wenn man in seiner Küche steht und man weiß genau, als nächstes muss ich jetzt in das Eiweiß schlagen und jetzt kommt eine Prise Senf oder Wasser, Salz oder, da kann ja nichts passieren.
Ja.
Das heißt, du musst ja mit einer unglaublich großen Sicherheit auf der Bühne stehen.
Genau, aber dafür probt man das ja. Das ist ja das Schöne daran, dass es ja nicht irgendwie spontan stattfindet, sondern dann ist es geprobt und dann hat das irgendwie mit viel Erfahrung zu tun und wie man dann mit diesem Raum reagiert. Und ich liebe das einfach sehr. Ich liebe diese Balance, die du hast, dass du vor 400 Leuten sein kannst und alle sind still, weil du möchtest, dass sie still sind. Und alle hören zu, weil du möchtest, dass sie zuhören. Und dann kannst du ein bisschen beschleunigen und du spürst, wie der Raum heute drauf ist, ob sie ein bisschen giggly sind, ob du ein Gag etwas stärker setzt, um sie ein bisschen aufzuwecken, oder etwas weniger stark, weil du eh merkst, die tendieren heute, die scheren vielleicht eher aus oder werden dann die Tiefe nicht mehr spüren. Und das ist ganz toll, so darauf reagieren zu können.
Und dass du dieses Gleichnis mit dem Essen gewählt hast, liegt das daran, dass du gerne kochst?
Ich koche halb gerne. Ich koche, glaube ich, so, also dadurch, dass mein Leben sehr viel im Theater stattgefunden hat, bin ich leider so kantinenverseucht. Und das hat einfach so sehr dazu geführt, dass man durch diese merkwürdigen Arbeitszeiten, die ja im Theater so 10 bis 14 und dann 18 bis 22 Uhr sind.
10 bis 14 ist die Probe oder was ist 10 bis 14?
10 bis 14 Uhr ist Probe und 18 bis 22 Uhr ist entweder dann die Vorstellung oder eine weitere Probe. Die Proben sind dann geteilt. Und dann bleibst du im Theater und isst dann dort was in der Kantine, legst dich irgendwie kurz hin, spielst eine Vorstellung und dann ist es meistens schon zu spät, um noch irgendetwas zu essen oder zu Hause etwas zu machen. Deswegen war ich so den Großteil meines Lebens und dann auch eben auch an den Wochenenden und so etwas einfach da raus. Ich bin ein guter Restekocher. Das kriege ich irgendwie so gut hin. Ich glaube, ich kann gut mit so, wenn ich sehe, was da ist, relativ schnell sowas zusammenbasteln. Aber ich habe mir eigentlich immer so vorgenommen, dass ich das mal gerne mehr lernen wollen würde. Aber dafür fehlt mir dann die Zeit.
Ja, und auf absehbare Zeit, wenn man dein Leben so betrachtet und all die Projekte, auch ein großes, über das wir jetzt hier noch nicht sprechen können, da wird es sich wahrscheinlich erstmal nicht ändern.
Ja.
Hast du mal sowas wie so ein Gutschein, so ein Kochlehrgang oder sowas in der Art geschenkt bekommen von jemandem?
Nein, bisher noch nicht, aber das wäre richtig toll.
Ich sehe gerade, wie deine Augen leuchten.
Ja.
Also Freundinnen und Freunde von Dimitri, das ist, glaube ich, wirklich ein gutes Geschenk für dich.
Das wäre ein richtig gutes Geschenk.
Ich weiß tatsächlich über dich und dein Essen und dein Leben verhältnismäßig wenig, aber das ändern wir ja jetzt gerade.
Sehr gerne.
Du bist 1985 im heutigen Kasachstan zur Welt gekommen. Mhm. Und hast mit deinen Eltern und deinem 5 Jahre jüngeren Bruder Kasachstan verlassen, 1993. Mhm. Du warst 8 Jahre alt. Das Essen vorher, an das wirst du dich aber noch erinnern.
Ja.
Inwieweit, um das schon mal zu fragen, inwieweit spielt das heute noch im Leben deiner Eltern eine Rolle?
Eine sehr große Rolle, weil es natürlich auch so die Zeit über, wo wir dann in Deutschland waren, das immer noch das war, was meine Mutter gekocht hat. Mein Vater ist sehr, sehr, nicht wählerisch, sondern sehr, ich weiß es nicht, sehr nicht experimentierfreudig mit Essen. Also es gibt nur so ein paar Gerichte, die er isst und deswegen ist sozusagen das, was meine Mutter kocht, sehr eingeschränkt, seinetwegen. Und das ist also, es gibt in der russischen Küche, davon ist das halt so, war so mein Haushalt geprägt, mein Elternhaus, gibt es nicht so wahnsinnig viel Variation. Also die russische Küche besteht zu 30% aus Teig, zu 30% aus Fleisch und zu 30% aus Schmand oder Mayonnaise. Das ist im Prinzip alles, was wir so hatten. Also entweder es gibt Pelmeni, also Teig und Fleisch da drin und dann klatscht man so ein bisschen Schmand drauf. Oder es gibt Vareniki, das ist Teig und dann klatscht man dort Kartoffelbrei rein und kocht das. Oder es gibt unterschiedliche Variationen, dass dieser Teig frittiert wird. Das ist dann so aus der kasachischen, usbekischen Küche. Oder es gibt Mantel, das ist so, also nicht wie die türkischen Mantel, die so die kleinen Tortellini-artigen Sachen, sondern das sind so größere, gefaltete, also im Prinzip das, was Maultaschen sind. Und die werden dann in so einem speziellen Kochgerät, was Mantavar heißt, also das Kochutensil für die Mantel, werden die dann mit Wasserdampf gekocht und dann auch mit ein bisschen Schmand drauf geklatscht gegessen. So, und das ist im Prinzip die Variation, die es gibt, ganz grob gesagt. Und dann noch so ein paar Suppen.
Wenn du dich erinnerst an deine Kinder, die dort ja noch stattfand, ist das typische Essen, also so ein typisches Kindheitsgericht. Ja. War das schon unter dem, was du jetzt aufgezählt hast?
Nee, noch nicht. Es gibt eine Sache, die koche ich selbst gerne und das heißt Akroschka. Das ist so eine Sommersuppe.
Sommersuppe ist ein unglaublich freundliches Wort.
Oder?
Sommersuppe.
Eine Sommersuppe.
Schön.
Also man isst es traditionell nur im Sommer, man macht es nicht im Winter. Und man macht es dann so in großen Töpfen, damit es auch richtig durchziehen kann. Und das war etwas, was so meine Oma dann am Wochenende gemacht hat und so im Sommer. Und was dann irgendwie die nächsten 3, 4, 5 Tage noch da drin standen, was man essen konnte. Und zwar, man schneidet Kartoffeln, festgekochte Eier, Radieschen, Gurken und Dill, den man davor ein bisschen ausdrückt, damit er nicht nur an der Oberfläche schwimmt, und Frühlingszwiebeln.
Bis jetzt ist es wie ein Kartoffelsalat, ne?
So ein bisschen,
also Radieschen,
Kartoffelsalat.
Zwiebeln, Kartoffeln.
Und dann macht man Geflügelwurst rein, so Kochwurst, aber man kann es auch eben vegetarisch machen. Und dann klatscht man Schmand rein, Mayonnaise.
Wir haben schon Zitrone. Brühe. Brühe ist schon.
Nee, keine Brühe, gar nicht. Also erstmal macht man nur das, man schnippelt das in einem Topf.
Ja.
Dann haut man Schmand rein, man haut Mayonnaise rein, man haut Meerrettich rein oder Creme, wie man das nennen würde. Zitrone und dann gießt man das einfach mit Wasser auf. Das wird nicht gekocht, sondern das wird so kalt aufgegossen und das zieht dann durch und hat einen sehr intensiven Geschmack dann.
Das ist ja dann nicht irgendwie püriert, sondern die einzelnen, also die Eier, die gekochten Eier werden zerfallen, aber man beißt dann auch auf ein Stück Kartoffel
oder
Radieschen.
Die gekochten Eier, die sind dann sogar richtig, also wenn man die gut schneidet und dann hat man so halb Zentimeter große Würfel. So, und die bleiben dann.
Die bleiben,
also
das Eiweiß,
ja, genau, zerfällt dann, aber das Eiweiß bleibt und ja, eigentlich auch die festgekochten Kartoffeln bleiben auch. Also eigentlich ist der
auch, ja,
eine gute Groschke ist dann so, dass alle Bestandteile trotzdem immer noch einzeln da drin sichtbar sind und ihre Form behalten. Und die schwimmen dann in dieser weißen, cremigen Flüssigkeit.
Durch den Schmand.
Ja, durch Schmand und Mayonnaise, ja.
Schmand und Mayonnaise.
Ja, natürlich.
Machst du sowas dann, wenn du kochst? Auf Vorrat, dass du dann mehr machst, dass du gleich weißt, habe ich morgen noch was vorne im Zweifel, auch übermorgen,
ja,
oder frierst du auch Sachen ein?
Nee, einfrieren habe ich noch nie gemacht.
Noch nie?
Noch nie habe ich Essen eingefroren.
Warum?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht weil es für mich zu viel Commitment ist, zu wissen, dass ich dann auch irgendwann
das
essen muss.
Das kann doch nicht
mal. Ich weiß es nicht. Ja, das ist aber stimmt. Ich erinnere mich nicht daran, Essen jemals eingefroren zu haben. Jetzt auch, wo du es sagst, ich verbinde das auch mit einem sehr positiven Gefühl, so bei meiner Oma gewesen zu sein, so als Kind. Und dass diese gesamte Gefriere voll ist mit Sachen, die sie vorgemacht hat. Also eben diese Pelmeni, wo man einfach nur so einen relativ normalen Hefeteig macht. Und dann also Hackfleisch, was dann auch noch so in der Küche gemacht worden ist. Also die hat dann den Teig gemacht und eben so mit dem Fleischwolf das Hack gemacht und so mit Zwiebeln einfach und relativ basic mit ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Und dann wird das also so zusammengeknetet. Und je nach Qualität des Teigs hält es dann gut, weil man dann so einen kleinen, wie so ein, also die so aufeinander legt, die beiden Laschen, eben damit das wie so ein Tortellini-Teilchen,
ja,
aussieht.
Ja.
Und das ist dann so etwas, was so jede sowjetisch geprägte Frau, glaube ich, die jenseits von 45 ist, wahrscheinlich aus dem FF absolut kann, weil man das so sehr geübt hat und 10.000 Stunden damit verbracht hat, das zu machen. Und das hat meine Oma dann immer sonntags, den ganzen Sonntag über gemacht und hatte das dann drin. Und das gab's dann auch so alle paar Tage. Und ich erinnere mich, dass es so eigentlich ein gutes Gefühl war, das immer zu sehen und zu wissen, es gibt immer was zu essen da
drin. Es gibt ja auch eine gewisse Freiheit, finde ich. Also man kann ja das, was dich gedanklich da jetzt gerade unfrei macht, kann man ja auch genauso gut umdrehen. Ich dachte jetzt gerade an meine Mutter, die war Kundin bei einem dieser einen, es gibt ja so Eismann und Bofrost und diese ganzen so, ne? Und das war ihre große Freiheit. Meine Mutter war eine super Köchin, aber sie war zu bequem. Sie hätte keinen Bock, groß was zu machen. Ich bin auch sehr, sehr früh ausgezogen. Aber wenn sie wollte, konnte sie. Aber meistens hat sie diese Freiheit gelebt, dass sie wusste, sie hat einen riesengroßen Tiefkühlschrank. Den macht sie auf und dann kann sie rausholen, was sie will und sich das dann entweder einfach nur warm machen oder zusammenstellen, ohne einkaufen zu müssen, nochmal frisch. Und ach Mist, ich habe die Gartenkräuter vergessen. Es war alles eingefroren. Sie konnte das sozusagen in voller Freiheit situativ entscheiden.
Mhm.
Na, so kann man es auch umdrehen.
Das stimmt.
Dass du jetzt nicht denkst, oh Mist, ich habe Hunger, jetzt muss ich nochmal raus oder jetzt muss ich mir was bestellen oder so, sondern mal sehen, worauf habe ich denn Bock? Also was für ein Luxus.
Ich habe Lust, etwas einzufrieren.
Ja, komm jetzt heute nach Hause. Erstmal nur Wasser, mal gucken, wie es läuft.
Ja.
Hast du Eiswürfel?
Ja, ich habe so große Cocktail-Eiswürfel.
Und hast du die in einem gekauft oder hast du die in so einer Eiswürfelschale mit Trenner?
Eiswürfelschale mit Trenner, in so einer silikonförmigen, aus Silikon, ja.
Heute ist es Silikon. In meiner Kindheit, als wir noch nichts hatten, als man noch nicht mal Strom hatte wahrscheinlich. Nein, also waren das so, ja, waren die aus... Aus so einem Hartplastik.
Und so wo dieses wie so ein Netz so reingesetzt war, was man dann so
das
rausgezogen
hat. Das ist dann schon
hat, ne?
Advanced.
Ah, okay.
Eigentlich. Ja, das war schon, eigentlich musste man die so rausbrechen, rausdrücken. Das war ein Kraftakt früher, ja. Und diese Eiswürfel hast du da, um zwischendurch einfach mal einen Wodka zu trinken.
Ein Wodka oder andere Cocktails. Der Wodka ist ja dann so kühl gestellt. Ich habe irgendwann so angefangen, ein bisschen mir so Cocktail-Basics beizubringen.
Ach,
ja.
Das dann schon?
Ja. Das fand ich irgendwie so ganz, ganz interessant.
Wodurch animiert?
So ein bisschen durch den Lockdown, Und weil ich dann so, weil sich so bei mir dann sehr viel so Alkoholflaschen angesammelt haben, die Leute
mitgebracht haben.
Genau, die Leute dann so zum Geburtstag mitgebracht haben und ich dachte, okay, da steht so eine Flasche rum. Ich weiß nicht, was ich genau mit der machen soll. Und dann habe ich so angefangen zu gucken, was es so für Cocktails gibt und wie die so zusammengesetzt sind und dann mich angefangen, da so reinzufuchsen und durchzuprobieren und irgendwie rauszufinden, wie so mein perfekter Whisky Sour geht.
Interessant. Das heißt aber auch, dass du Alkohol gut verträgst.
Ich trinke unter der Woche nicht, wenn ich schreibe. Das ist etwas, was ich dann nicht mache, damit ich irgendwie frisch im Kopf bin am nächsten Tag. Ich weiß nicht, wie das andere Kolleginnen anders machen können. Früher, als ich noch sehr viel Theater gespielt habe, war das eigentlich üblich, wenn man so 3-4 Vorstellungen oder sowas auch unter der Woche macht, dann ist man irgendwie so fertig, so um 10:30 und dann trinkt man so ein paar Bier. Und
wollte ich gerade sagen, ist das nicht das Klischee, dass die von dir schon zitierte Theaterkantine, dass man sich dann trifft und dass man wahnsinnig viel Weißwein trinkt und interessante Dialoge führt, so?
Meistens weniger interessant, als man vermuten
würde. Das merkt man dann aber nicht mehr.
Das merkt man dann nicht mehr, weil man schon so betrunken ist, dass das geht. Nee, aber genau, das habe ich dann weniger, aber dafür so ist das etwas, also ich war nie besonders der Weintrinker, so Rotwein kann ich gar nicht trinken und Weißwein macht mich auch nicht besonders glücklich und deswegen ist so für mich Cocktails sind so das Mittel der Wahl.
Man braucht ja dann, wenn man damit erstmal anfängt, noch so dies und das. Manchmal braucht man dann so Utensilien.
Ja.
Das ist jetzt nicht so schwierig, aber sie sind dann irgendwann doch da und dann braucht man möglicherweise auch noch zum Garnieren irgend sowas und dann braucht man braucht ja dann mehrere Flaschen von irgendwas.
Genau. Ein
Sirup hier. Ja. Hast du das dann auch zu Hause?
Ja, ja. Das habe ich dann alles mir so Stück für Stück geholt. Also hast mit unterschiedlichen.
Du hast eine Home-Minibar.
Ich habe mir so eine Home-Minibar geholt und damit angefangen rum zu experimentieren, ja.
Wenn ich zu dir in die Wohnung käme, stünde da so ein, würde ich das sehen? Hast du so einen Wagen etwa?
Nee, ich habe so Regale, die so an der Wand ich habe so eine große offene Wohnküche und dort sind die so aufgebracht und da stehen so auf zwei Regalen, die sind jeweils vielleicht 1,5 Meter lang und da stehen dann ganz viele Flaschen drauf.
Wie lustig, das erinnert mich total, ich meine, zwischen uns liegen 18 Jahre, glaube ich. Es erinnert mich an meine Jugend. Ich bin Jahrgang 67 und damals gab es wahrscheinlich in den Generationen davor auf irgendeine Art und Weise auch schon, aber damals war das so, wie es gab so Flaschen, die man sich wirklich so dekorationsmäßig, ich nicht, aber wenn ich irgendwo hinkam, Leute hatten das, genau wie du sagst, möglicherweise auch so Spiegel, so verspiegelte Motive, dann stand da Jim Beam drauf oder natürlich dieser gehypte Coca-Cola-Schriftzug.
Aha.
Und dann diese Leonardo-Gläser. Oder weiß ich das jetzt in diesem Moment, gibt es ganz viele Leute, die so nicken und vielleicht auch den Mund etwas verziehen oder so. Und es gab Blue Curaçao, sowas. Also es gab irre viele Mixgetränke so Blue Curaçao.
Ist so 80er, Anfang 90er, ja.
Und eine weiße Flasche, war das Malibu, Marabu, was stand da drauf? Malibu, was ist das? Kokos?
Ja, das ist so ein Kokoslikör, ja.
Gut, dann haben wir das Thema also auch schon mal abgehakt. Du kennst dich aus mit...
Mit Alkoholiker.
Mit Alkoholiker. Aber gehen wir nochmal zurück zu deinem Kühlschrank.
Ja.
Es ist ja ärgerlich, wenn man dann so Flaschen hat, wo man sagt, so, ja, jetzt habe ich da so ein bisschen was raus, irgend so ein Konzentrat oder irgendein Likör und dann trinkt man aber nicht weiter. Bist du da picky und gießt es lieber weg oder lässt du solche Sachen auch mitunter ein halbes Jahr in deinem Kühlschrank stehen und bist ganz unempfindlich, riechst mal dran und verwendest sie dann weiter, ein halbes Jahr später?
Da bin ich tatsächlich, weil ich ja so ein großer Restekocher bin, kippe ich das dann auch gerne mal ins Essen einfach so rein. Und dann denke ich, ob ich irgendetwas so damit zum Essen einfach so verwende, aber nur so aus Spaß, weil ich dann denke, oh, wie wird das wohl schmecken, wenn ich da jetzt noch so einen Schuss von diesem Whisky irgendwie zum Ablöschen verwende.
Gar keine schlechte Idee vielleicht.
Und, ja, aber das macht mir dann irgendwie Spaß, weil ich dann, und manchmal schmeckt es auch total weird, aber manchmal ist es auch überraschend, dass man irgendwie so denkt, okay, diese Viertelflasche Sherry, die aus irgendeinem Grund noch da war, die dann über so ein veganes Soja geschnitzelt, das irgendwie so zu kippen und dann so mit ein bisschen Sojasauce und Knoblauch dazu und dann zu denken, wow, das schmeckt überraschend gut. Ja.
Interessant.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Aber vielleicht ist es auch so die Arbeiterkind-Mentalität von man wirft nichts weg, sondern man guckt irgendwie, aber wenn ich es dann nicht trinken möchte, dann muss es ja irgendwie eine andere Verwendung geben.
Wie war das denn damals? Deine Mutter hat ganz traditionell gekocht. Dein Vater war eher, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja. Also seine Stammgerichte sozusagen. Mhm. Und es war auch ganz klar, dass deine Mutter diejenige ist, die für euer Wohl zuständig ist, für euer leibliches Wohl.
Ja, also ich glaube, mein Vater ist nicht mal in der Lage, sich ein Spiegelei zu machen.
Wirklich?
Das ist, ja. Ich glaube, er hat so, das ist irgendwie so gar nicht da. Und ich weiß es nicht, ob irgendetwas in seiner Kindheit vorgefallen ist, dass seine Mutter ihn sehr dafür angemault hat, dass er doch mal etwas probiert hat. Aber man hat den so sehr aus der Küche weggehalten. Und das war auch tatsächlich so ein bisschen in der Generation meiner Omas so etwas, dass Jungs gehören nicht in die Küche. Also das war wirklich so etwas, das war jungsfreie Zone, da wurde man rausgeschickt und das ist aber vollkommen üblich war, dass man irgendwie, also einer Sechsjährigen gesagt hat, dass sie dort jetzt irgendwie in eine heiße Brühe irgendetwas reinwerfen soll oder irgendetwas aus Frittierfett rausholen soll. Das war total üblich, aber Jungs wurden dann so weggeschickt und vielleicht ist mein Vater so ein Ziehkind dieser Generation, dass da wirklich gar nichts, also das ist für ihn so sehr eine so fremde Zone, dass das für ihn gar nicht existiert. Und es sogar so weit kommt, mein Vater hat so gar keine entwickelten Geschmacksnerven und manchmal machen wir uns so ein bisschen einen Spaß daraus, dass wir sein Essen zum Beispiel einfach gar nicht salzen und dann gucken, ob er etwas sagt oder nicht sagt und meistens sagt er dann nichts.
Und wenn ihr ganz, also bei Chili würde er aber schon merken, dass er da irgendwas macht, oder?
Vielleicht nicht mal das. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich würde er, aber er könnte es vielleicht dann nicht mal zuordnen oder identifizieren. Also deswegen so mein Vater und Essen ist das so, also das ist irgendwie wie so ganz, ganz abgespalten von ihm und für ihn hat das auch nichts Genussvolles. Für ihn ist das wirklich so etwas so sehr, sehr banalen, also wirklich Energiezufuhr.
Es gibt Menschen, die das so sehen.
Das stimmt und das fand ich aber immer total faszinierend bei ihm, weil meine Mutter zum Beispiel ein sehr großer Genussmensch ist und das auch wirklich sehr, sehr, sehr gerne hat. Und das, womit ich auch so sehr stark aufgewachsen bin, ist so diese, das ist, glaube ich, etwas sehr Russisches auch. Also, dass man, also am Samstag hatten meine Eltern dann immer Freunde da. Also auch als wir in Deutschland waren und so. Und da hat man sich getroffen und traditionell wird dann einfach der Tisch extrem, extrem voll gedeckt. Also die Mayonnaise- und Schmandindustrie jubelt, weil mehrere hundert Mark investiert worden sind, um diesen Tisch irgendwie kulinarisch herzurichten. Und dann snackt man so die ganze Zeit und dann auch so getrockneten Fisch, den es immer gab und immer so Snacks, die einfach so dazu sind. Oder Kaviar und Schwarzbrot. Solche Sachen, die dann immer so dastanden und dass man eigentlich den ganzen Abend über dann noch so davon isst. Wunderbar. Und das habe ich immer sehr gemocht. Und meine Mutter mag das so ganz gerne, dass sie irgendwie sowas herrichtet und man eigentlich den ganzen Abend irgendwie sitzt und sich unterhält und so kleine Snacks hat.
Letztendlich ist es ja gar nicht so anders in den Folgegenerationen, dass es nach wie vor, da müssen wir jetzt gar nicht lange drum rumreden, dass es eher die Mädchen und die Frauen sind, die kochen und in der Küche sind. Es gibt auch ganz viele Frauen, die das sehr, sehr gerne machen. Also insofern, ich möchte da gar nicht richten oder urteilen, solange sich diese Frauen das aussuchen konnten und nicht dazu gezwungen wurden, das ist auch okay. Also auch allein schon, um sich zu absentieren, allein um zu sagen, hier habe ich meine Ruhe, ich sehe im Kochen was Meditatives, hier quatscht mir keiner rein, geht bloß raus aus der Küche, ich will auch eure Hilfe nicht, ich will jetzt auch mal allein sein oder so, ja. Also insofern, das kann ja auch eine Art von Freiheit bedeuten. Aber du hast es so explizit gesagt, dass in der Generation die Jungs aus der Küche rausgehalten wurden. War es denn bei dir anders?
Nee, eigentlich blieb das noch so. Und auch wenn meine Mutter sich also sehr weit von ihrer Mutter entfernt hat, war das auch nicht üblich. Also die hat mir tatsächlich die Gerichte, die sie kocht, die habe ich dann erst später, als ich so von zu Hause ausgezogen bin und irgendwann meine eigene Wohnung hatte und sowas, dass ich sie dann angerufen habe und gefragt habe nach den Rezepten, dass sie mir das danach beibringt. Aber nie davor, es gab nie einen Moment und das fand ich extrem, extrem schade, dass ich diese Sachen nicht so direkt von ihr gelernt habe, sondern dann irgendwie so am Telefon oder später so von YouTube-Videos.
Aber du hast sie ja auch nicht gefragt, du bist auch gar nicht auf die Idee gekommen, oder?
Ja, irgendwie hat das nicht so stattgefunden, das war nicht so etwas, was sie so geteilt hat.
Was hat dich auch, hat es dich dann interessiert?
Ja, aber auch so gespalten. Das Merkwürdige war auch, und das ist so eine Migrant Experience, glaube ich. Ich fand immer auch alles, was es bei uns dann gab. Es gab so eine Phase, da habe ich mich dafür geschämt. Und ich glaube, das hat man als Migrantenkind der ersten Generation, dass man dann also so hinzieht und man sieht so, die Eltern kochen das und du findest das dann irgendwie sozusagen so und du fühlst dich eh in der Pubertät als Außenseiter und wenn du etwas nicht sein möchtest, dann möchtest du anders sein, weil ein Kind möchte nicht anders sein.
Ja.
Ein Kind möchte genauso sein wie alle anderen Kinder und möchte das essen, was alle anderen Kinder essen. Und das ist etwas, was mir dann später sehr, sehr weh getan hat, dass ich wirklich so sehr abfällig auch auf die Küche meiner Eltern geblickt habe. Was aber, glaube ich, sozusagen so diese Phase war, dann eh in der Pubertät und so eine Abnabelung von den Eltern und die dann bei Migrantenkindern nochmal anders, glaube ich, reinhaut, weil du sozusagen nochmal diesen Blick darauf hast, dass du denkst, meine Eltern passen in diese Gesellschaft nicht rein und ich bin anders, weil die anders sind. Und so diese komische Ableitung davon, die mir dann später, als ich so 18, 19, 20 war und von zu Hause ausgezogen bin, irrsinnig, irrsinnig peinlich war. Irre peinlich. Aber mittlerweile ist das gut ausgeheilt und
das glaube ich.
Das ist gut. Und meine Mutter ist auch sehr viel experimentierfreudiger geworden und was, weil so etwas, was so in dieser sowjetisch geprägten Küche zum Beispiel gar nicht vorhanden ist, sind ja Soßen. Das war für uns etwas, da weiß ich noch, als wir so in Deutschland waren, war das etwas total Neues, weil es das einfach bei uns nicht gab.
Warum eigentlich nicht? Also weil mit Schmand und Mayonnaise, also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, aus Vernunftsgründen oder so. Also eigentlich ist ja eine Soße sowas wie eine Brücke, wenn du so willst, zwischen Kartoffeln und Fleisch, zwischen Gemüse und Kartoffeln oder was weiß ich.
Aber ich weiß es nicht, warum das so in der russischen, also sozusagen in dieser russischen Volksküche gar nicht vorhanden war. Ich habe keine Ahnung. Also so das, was die Filigranität von französischen Soßen oder von italienischen, das gab es einfach gar nicht. Und das hat uns so krass gewundert. Ich glaube, das war so für meine Mutter dann in den 90ern so das Überraschendste. Und wir haben dann so ganz viel im Supermarkt sind wir so durch diese Trockensoßen, die man dann so reinkippt in so 125 Milliliter Wasser oder 125 Milliliter Milch und dann so durchrührt und durchprobiert. Und das weiß ich noch, dass wir da sehr so experimentell das so gesehen haben. Und das fanden wir dann ganz toll, dass es dann gibt und eben so eine Tomatensoße, die sie sowieso viel besser frisch gemacht hat. Aber es war dann so komisch, dass man dann so eine eben so diese Pulvertomatensoße, die man dann mit Wasser aufgießt und die wir uns dann so über die Nudeln gegossen haben. Und das fanden wir dann ganz toll.
Kannst du noch mal in zwei Sätzen einordnen, weil du immer sowjetisch-stämmig sagst, wie das in eurer Familie war oder ist?
Also Kasachstan war ein Land, also in dem viele Völker dann gelandet sind aus der gesamten Sowjetunion. Und so wie ein bisschen sich auch die Sowjetunion gerne präsentiert und gesehen hat, war eher, dass es so den Homo Sovieticus gibt und nicht so sehr diese einzelnen Völker, weil ich glaube, allein in Russland gibt es 150 unterschiedliche Volksgruppen mit sehr unterschiedlichen Sprachen und vollkommen unterschiedlichen Kulturen. Und das hat man dann in diesem großen Imperium versucht so zusammenzufassen, so unter sowjetischer Prägung. Und meine Großeltern kommen aus Osteuropa im Prinzip oder Vorderasien. Also mein Opa ist in der Ukraine aufgewachsen, bei Kursk, wo es die größte Panzerschlacht des Zweiten Weltkriegs gab. Und meine Oma in Weißrussland. Die sind dann Ende der 50er nach Kasachstan gegangen, weil dort die Sowjetregierung also ausgerufen hat, man kriegt relativ billig Wohnungen. Und da sind ganz viele junge Menschen hingekommen, um dieses Land dann irgendwie urbar zu machen. Und väterlicherseits sind meine Vorfahren Wolgadeutsche, die 39 deportiert worden sind. Aus dem Bereich wahrscheinlich auch der heutigen Ukraine. So genau kann ich das nicht mehr nachvollziehen, wo die aufgewachsen sind. Aber meine Oma wurde dann irgendwann in den Zug gesperrt, 2 Monate durch die Steppe gefahren und irgendwann in Kasachstan rausgeworfen. Und kam dann dort bei einer Familie, ihre Schwester bei einer anderen. Meine Uroma kam irgendwo nach Sibirien in den Gulag und so sind die dann dort aufgewachsen. Und es gab zwar die kasachische Bevölkerung in Kasachstan, die aber eher die ländliche Bevölkerung war und die nicht so in den Städten gelebt hat. Und dann gab es aber auch trotzdem Usbeken und dann gab es auch eine nordkoreanische Community und das alles noch mit da. Und China war auch nicht so weit. Also
die Mongolei und dann
genau, schon. Ich bin ziemlich nah an der chinesischen Grenze aufgewachsen. Also ich glaube so 150 Kilometer von der chinesischen Grenze. Deswegen, also diese ganzen Einflüsse waren da sowieso irgendwie mit. So. Und deswegen ist es sozusagen immer, wenn man auch so davon spricht, von russischer Prägung, auch wenn ich nie in Russland gelebt habe und wenn dem Pass nach keine meiner Eltern russisch sind, dann hat aber trotzdem natürlich die russische Kultur sehr viel Einfluss gehabt, aber es war eben zur damaligen Zeit die sowjetische Kultur und weniger jetzt also die sogenannte kasachische Kultur, die aus, also größtenteils war das über im Verlauf der Geschichte ein Reitervolk.
Werbung.
Die folgende Nachricht von Almut ist wirklich nett und erreichte mich über rustberlin@icloud.com. Liebe Bettina, du kennst bestimmt das Phänomen der parasozialen Beziehung, nicht wahr? Ich höre deine Podcasts nun schon seit so vielen Jahren, dass ich bei bestimmten Liedern, Gerichten und Sprüchen automatisch an dich denken muss. Und so geht es mir auch, wenn ich zu DM gehe. Da kaufe ich gestern also von DM Bio das vegane Kürbispüree und denke mir, ah, da muss ich Bettina doch das Rezept für das leckere Zwiebel-Kürbisbrot schicken. Als wäre das zwischen uns eine Selbstverständlichkeit. Ich bin ein Herbstkind. Ich liebe den Geruch und die Farben. Ich liebe es, dass Berlin leiser wird und der Wind flüstert. Bleib einfach muckelig zu Hause. Draußen passiert heute nichts mehr. Ich liebe die warme Herbstsonne, die nichts wegbrutzelt, sondern einfach Wohligkeit schenkt. Und ich liebe Strickjacken, was ja nun auch ein wichtiger Punkt ist. Diese Herbstliebe teilen aber nicht alle Menschen um mich herum. Deswegen habe ich vor Jahren mit kleinen Ritualen begonnen, auf die sich auch die Herbstmuffel in meiner Familie freuen. Die allererste Kastanie als riesigen Schatz feiern, die heilig den ganzen Herbst über in der Jackentasche bewahrt wird. Die besonders schöne Kerze, die ab Herbstbeginn beim Abendessen angezündet wird. Und eben der Sonntagmorgen, wenn es draußen richtig schüttet, die Kinder aus ihren Betten krabbeln und in die Küche schlurfen und da ein großes Frühstück auf sie wartet, dann ist der Herbst nämlich doch ganz schön schön. Danke für deine Arbeit, deine Almut. Vielen Dank, liebe Almut, für dich und alle anderen Herbstis, nah und fern, für alle Kürbisfreundinnen und Freunde gibt es eine gute Nachricht. Die vielgeliebte Pumpkin Spice Gewürzmischung kehrt zurück in die DM Bio Regale und ist auch bald im Onlineshop verfügbar. In einigen Märkten könnt ihr sie bereits finden. Sie steht im DM Bio Regal übrigens neben den anderen Gewürzen, nicht bei den Backartikeln. Und die von Almut angesprochenen Pumpkin Spice Pancakes solltet ihr unbedingt probieren. Sie sind Teil einer Limited Edition, also müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Würdest du bitte unter dich greifen?
Mhm.
Also zieh mal bitte den ersten Begriff.
Kühlschrankmagnete.
Hast du?
Nee, aber für meine Eltern bringe ich immer welche mit. Meine Eltern haben ganz viele Kühlschrankmagnete von den Orten, wo sie waren. Und das ist dann so ganz süß, weil die dann auch so darum bitten, ich reise ganz gerne und dass sie mich darum bitten, wenn ich in Äthiopien bin, ob ich irgendwo einen Kühlschrankmagnet aus Äthiopien für sie
gibt
mitbringen kann.
Gibt es in Äthiopien Souvenirshops?
Ich habe sehr lange gesucht und dann am Flughafen in Addis Abeba noch einen gefunden, den ich meinen Eltern mitgebracht habe. Ja.
Okay, gibt es etwas, das immer im Kühlschrank deiner Eltern ist, wo du weißt, wenn du da hinkommst, leben die noch in...
Die leben noch in Baden-Württemberg, in Mengen. Also es gibt immer irgendeine Art von Wurst. Es gibt immer irgendwie eine Art von Salami, entweder dann so vom Metzger geholt oder so eine Kochsalami. Das gibt es immer drin. Und meistens irgendein Käse oder sowas. Und meine Eltern haben sich auch so, die essen so Stotzen-Emmentaler oder sowas, die haben sich einfach so an Käse gewöhnt. Und meine Eltern, also dadurch, dass mein Vater so experimentierunfreudig ist, war es doch so, mein Bruder und ich fahren gerne mit meinen Eltern dann noch weg, damit wir noch schöne Erinnerungen zusammen sammeln. Und wir waren letzte Ostern in Paris zusammen.
Man muss dazu sagen, dein Bruder Alexander ist 5 Jahre jünger als du, er ist Regisseur und zusammen habt ihr schon extrem erfolgreiche Projekte gemacht. Du als Darsteller, ihr habt gemeinsam Drehbücher verfasst, Filme gemacht. Ihr habt einen Oscar sogar gewonnen. Das ist der Studenten-Oscar, aber es ist ein Oscar für einen mittellangen Film. Ihr habt einen Langfilm gemeinsam gemacht. Also ihr seid beide leidenschaftlich und erfolgreich in dem, was ihr tut. Und das impliziert eben auch, dass ihr eure Eltern mal mitnehmen könnt zu einer Preisverleihung oder genau. So. Das wollte ich jetzt einfach ein bisschen eingebettet wissen.
Ja,
ne?
Okay. Und wir nehmen die grundsätzlich dann auch so mit und dass wir versuchen irgendwie so kleine Urlaubsreisen mit denen zu machen, damit man noch so Erinnerungen zusammensammelt und die nicht nur in der Vergangenheit sind. Und wir haben sie extra gebeten, keinen Käse nach Paris mitzubringen. Und ich hole meine Eltern also ab.
Nein.
Ich weiß nicht, ob es am Cardinal oder Gardeless war. Und dann nehme ich den Koffer und ich merke, dass der Koffer so schwer ist. Und meine Mutter hat, glaube ich, so 3 Kilo Käse.
Ich lache mich tot.
Aus dem Edeka in Mengen nach Paris mitgebracht. Und ich war so glücklich, dass der Airbnb, was wir dann so gefunden haben, das war so direkt gegenüber von einer tollen Käserei. Und ich habe mich gefreut darauf, tollen Käse zu holen mit meinen Eltern. Aber nein, sie haben sehr viel Käse selbst mitgeschleppt.
Das liegt vielleicht wirklich daran, dass dein Vater dann wahrscheinlich eben, wie du sagst, Emmentaler oder Gouda und dann genau. Nicht so. Ich meine, ich habe das auch schon erlebt, ne, dass Leute mich an Sachen heranführen wollten, die mir einfach
geschmacklich zu intensiv
ja? Also
sind, ja.
Ich liebe intensive Käse, aber viele intensive Käse mag ich eben auch nicht. Und dann ist es mir auch egal, was da für eine Geschichte hintersteckt und so, dann kann ich das anerkennen, aber es ist dann nichts für mich.
Ja, das Faszinierende ist ja auch, dass man so Geschmacksnerven sieht man an einem Menschen ja nicht. Also das, was ich kann ja wenigstens so an der Kleidung und wie gut eine Wohnung eingerichtet ist, kann ich ja erkennen, ob ein Mensch grundsätzlich also ein ästhetisches Verständnis hat, ob ein Mensch ein kulinarisches Verständnis hat, kann ich ihm ja nicht ansehen, was er schmeckt oder so etwas. Ich zum Beispiel, ich kann keinen Ziegenkäse essen, weil er für mich nach Erbrochenem schmeckt. Ich habe den also wirklich, als hätte ich mich frisch erbrochen. Deswegen kann ich das nicht und ich habe da eigentlich totales Verständnis dafür und ich würde aber gerne mal einen Tag so im Körper meines Vaters nur verstehen, wie er Sachen schmeckt.
Oder eben nicht schmeckt.
Oder nicht
schmeckt. Genau.
Ja, genau. Soll ich mal die nächste Zeit
Ja, sehen? Bitte.
So, nächstes. Was, Plastikmüll? Heißt das Plastikmüll?
Bestimmt. Trennst du Müll?
Ja.
Also hast du auch Biomüll oder sagst du dir, nee, das ist mir too much, weil der stinkt immer und die fliegen und blablabla?
Ich habe so unter der Spüle so drei Müll und eine ist so ganz dünn und da hau ich Biomüll rein, genau, und dann bringe ich den raus.
Und Plastikmüll, da denkt man, also ich weiß nicht, hast du diesen Impuls auch, dass du dann denkst, oh, das ist ganz schön viel, was wird ja recycelt und dann hört man irgendwann, ja, es werden maximal, weiß ich nicht, 5% oder so
recycelt. Das ist irre deprimierend.
Es ist wirklich deprimierend, dass es in all den Jahren noch nicht besser geworden ist.
Ja, und das wird dann vor allem richtig krass. Ich war jetzt nur neulich zwei Wochen auf Sardinien und habe dort geschrieben und dort stellt man ja dann irgendwie so den Müll so raus, so. Diesem, dann an alle paar Tage kommt das dann so vorbei. Dann habe ich gesehen, wie viel so zwei Personen an Plastikmüll produzieren im Verlauf von einer Woche. Und dann krass, das sind dann so drei prall gefüllte Säcke und man hatte gar nicht das Gefühl, dass das so passiert ist. Und das ist schon sehr, 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 also sehr erstaunlich, wie viel das eigentlich ist, ja.
Also es gibt ja manchmal bei Produkten, das nehme ich erfreut zur Kenntnis, plötzlich gibt's eine ganz dünne Folie, wo sie früher ganz dick war. Gut, dann bitte noch einen
Reiniger ist wichtig. Zur Reinigung. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Wieso ziehst du hier ständig? Wir können gar nicht so viele
Vorräte.
Okay, komm, dann war es das.
Vorräte war es noch.
Willst du was über Vorräte sagen? Hast du vor? Ah nee, das setzt dich ja unter Druck, dass du es essen musst.
Ja, außerdem so und dann schmeiße ich die nur weg, weil sie dann irgendwie schlecht geworden sind und so etwas. Ich finde das immer ganz toll, bei meinen Eltern in Abstellraum zu gehen und diese Vorräte zu sehen. Und ich liebe die Vorstellung einer Vorratskammer, aber ich weiß, dass sobald ich etwas auf Vorrat kaufe, es aus irgendeinem Grund ganz schnell 8 Jahre später ist und das schon seit 5 Jahren nicht mehr haltbar. Und wenn man das aufmachen würde...
Ich denke, du bist so ein Resteverwerter, dann muss das halt...
Ja, aber dann breche ich das gar nicht an. Aber ich habe, glaube ich, wirklich, ich habe mehr Sachen, die bei mir im sogenannten Vorratsschrank standen, schon weggeworfen, als ich tatsächlich gegessen habe. Deswegen keine Vorräte für mich.
Auch während der Pandemie?
Auch während der Pandemie eigentlich.
Interessant, du bist so ein Anti-Prepper.
Ich bin ein Anti-Prepper, das kann man sagen.
Mein Name ist Dimitri Schad, ich bin ein Anti-Prepper.
Ich bin ein Anti-Prepper.
Ich
sag, wie es ist.
Gut, ich habe mir ein paar Lebensmittel rausgeschrieben, bei denen ich finde, die klingen so, wie sie schmecken.
Oh, das finde ich toll. Okay.
Skirr.
Ja.
Oder?
Absolut. Absolut, dass es so ein bisschen so im Rachen stecken bleibt.
So sauer und irgendwie.
Dass du es nicht so richtig runterkriegst. Genau. Ja, aber trotzdem und irgendwie so ein bisschen so exotisch und sperrig.
Skirr
schmeckt so, wie es klingt. Absolut. 100 Punkte.
Pudding.
Pudding. Pudding. Ja. Ja.
Vielleicht ist das nur meine Vorstellung und das funktioniert überhaupt nicht. Aber ich finde, ich habe dann so gedacht, ja, Pudding. Pudding ist durch dieses Wackelnde, es ist nicht flüssig, es ist nicht fest, es ist so Pudding, Pudding.
Bei mir hat es sofort irgendwie die Assoziation zu Waffel geöffnet. Waffel. Ich finde Waffel klingt so wie eine Waffel ist, weil das hat irgendwie sowas Luftiges durch dieses F und irgendwie so ein bisschen sowas.
Du hast völlig recht.
Oder?
Waffel. Und im Übrigen auch die Sommersuppe, die ich ja heute gerade erst kennengelernt habe.
Ja.
Ich habe dann noch, eins meiner Lieblingsworte. Die kann man nicht schlecht gelaunt aussprechen. Radieschen.
Radieschen.
Auch das Radieschen, finde ich, klingt so, wie es schmeckt.
Ja.
So ein bisschen verspielt, aber nicht ganz ohne. Das kann schon auch ein bisschen scharf sein, aber nicht so, dass es einem wehtut.
Und klein, also so diese Verniedlichung im Namen. Es ist
das
halt eben nicht.
Diminutivchen.
Ja. Ist voll schön. Richtig gut. Ja, Radieschen, auch top.
Keks.
Keks.
Keks. Keks.
Keks fühle ich noch nicht so ganz.
Ja.
Mir ist aber auch mal aufgefallen, dass ich bei vielen Lebensmitteln, zum Beispiel so zu Eiscreme, ich empfinde kein so kindliches Gefühl dafür, weil ich mit 8 dann nach Deutschland gekommen bin und deswegen so. Aber wenn ich das russische Wort Marozhene höre, ist es irgendwie wo ganz anders als so Eis. Und bei Keks ist es auch Pichinke. Es ist so das Gebackene, das Backwerk. Und das ist so, ja.
Und ist das verbunden mit einer so einer diffusen Sehnsucht auch?
Nee, ich glaube nur, dass man so bestimmte Worte, die du dann ja kennenlernst, wo sie noch tatsächlich irgendwie einen emotionalen Impact in dir haben. Weil normalerweise haben ja, also weiß ich nicht, jetzt Eiscremesorten haben jetzt für einen Mitte-20-Jährigen nicht den Impact, den es das für ein 6-jähriges Kind hat. Und deswegen vielleicht sind diese Worte, die ich damals so gelernt habe und die so emotional besetzt waren, wie so diese Sehnsucht nach Eis. Eben, aber es ist halt irgendwie so, Eis ist was anderes als eben
Sag's
das Marozhenaya.
Marozhenaya. Wow. Und du hast im Übrigen recht bei Keks. Ich merke jetzt selbst, dass das völlig fehlt, was ja mit Keksen passiert. Nämlich, dass es ein Geräusch gibt und dass es krümelt. Das ist in einem einsilbigen Wort ja eigentlich überhaupt nicht.
Ja.
Also eigentlich ist Keks ein Gegenbeispiel dafür.
Ja. Was aber eins ist, ist Tofu.
Oh,
ich finde Tofu schmeckt so wie Tofu klingt.
Das ist sehr
so
gut.
Tofu, wenn Tofu ein Mensch wäre, dann wäre das so der Gast auf deiner Party, der stört nicht. Aber das wäre jetzt auch nicht so, dass man sagt, wir müssen unbedingt Tofu einladen. Tofu muss unbedingt, weil Tofu wäre da, Tofu wäre zuverlässig, Tofu würde länger bleiben und helfen aufzuräumen. Tofu wäre auf jeden Fall der Begleiter, den ich überall hin mitnehmen würde, zu jedem Grillfest. Aber es ist auch so, wenn man so denkt, wir haben Tofu heute gar nicht dabei, dann würde keiner sagen, ach Mann, keine Party ohne Tofu. Und deswegen Tofu.
Oh, ich glaube, noch nie wurde so schön über Tofu gesprochen und du hast recht.
Oder?
Und du hast wirklich recht. Und ein letztes Wort noch.
Ja.
Baiser,
ja.
Oder?
Zu 100%.
Ja. Schön, dass du das auch
ja
so siehst.
Baiser hat aber auch so ein bisschen eine so gewisse Arroganz von, ich brauche dich nicht. Ich muss nicht mal von dir gegessen werden. Ich bin gut genug, so wie ich da bin. Ich bin Essen, das sich auch in der Auslage wohlfühlt.
Und ich merke, dass du jetzt kriegst du so eine Betriebstemperatur, wie trockene Deutsche sagen.
Ja.
Vielleicht ist es
Kohlrabi wäre Dieter Nuhr Fan, zum Beispiel. Das
Kohlrabi.
So Pumpernickel würde Dieter Nuhr lustig finden. Das habe ich so das Gefühl. So da und dann so erzählen von seinem letzten Step.
Pumpernickel ist schon auch ein Lebensmittel mit Abitur, finde ich. Findest du nicht?
Ja.
Oder auf jeden Fall jemand, der nach der mittleren Reife nochmal richtig Gas gegeben hat und den elterlichen Betrieb in den Erfolg führt.
Absolut.
Auch das ist Pumpernickel.
Absolut, ja.
Und nie ungepflegte Haare als Mensch. Also so immer regelmäßige Friseurtermine. Jetzt muss ich mal kurz diese...
So, entweder oder. Wir müssen...
Pass auf, wir haben, ich hab's doch. Es ist alles gut. Bitte gehen Sie weiter, es ist nichts passiert. Entweder oder. Frikadelle oder Falafel?
Falafel.
Mit extra Wünschen?
Nee, erstmal nicht.
Nicht extra Soße?
Erstmal
gucken, was er reinmacht.
Ist ganz
so
geil.
Aal?
Ja.
Oliven?
Ja.
Rote Beete?
Ja.
Harzer Käse?
Nein.
Rosenkohl?
Ja.
Blumenkohl?
Nein.
Grünkohl?
Ja.
Rotkohl?
Nein.
Ingwer?
Ja.
Koriander?
Ja.
Innereien?
Nein.
Kümmel?
Kommt drauf an.
Ja?
Ja. Aber eher auch jetzt nicht. Kümmel ist auch so
muss einem untergeschmuggelt werden, ne?
Genau.
So, dass man es nicht so richtig merkt.
Wenn Kümmel auf einer Party wäre, dann hätte ihn jemand mitgebracht. Und man fragt sich, warum ist Kümmel auch da?
Ah, Kümmel ist auch da. Oh, ja, komm.
Ja, okay.
Komm.
Dann lass mal. Und man fragt dann, soll ich ihn rauswerfen? Ich muss den nicht hier haben. Und man sagt, ja, nee, jetzt ist er schon da. Lass ihn da. Es ist okay. Ich ertrag ihn. Ja.
Aber nächstes Mal bringst du ihn nicht mit.
Genau.
Ja,
genau,
ich fühle mich wohler, wenn er nicht da ist.
Genau.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Manchmal hat man aber auch Bock auf so einen Kümmel, der dann so ein bisschen auch sich zum Zentrum von so einer Party macht, weil Kümmel dann doch ja auch sehr intensiv ist.
Ja, aber ich gehe dann raus.
Ja.
Also ich habe keinen Bock drauf.
Ja.
Du kannst ja dann bleiben.
Ja.
Nehme ich mir halt ein Uber.
Ich bleibe auf der Kümmelparty.
Pilze?
Ja.
Lakritz?
Nein.
Kappern?
Nee.
Okay. Jetzt entweder oder weiter. Sushi oder Fondue?
Sushi.
Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Wurst oder Käse?
Käse.
Alter oder junger?
Alt.
Dein Vater würde dich ohrfeigen. Teller oder Brettchen?
Teller.
Puffer oder Pommes?
Pommes.
Und lieber die normalen oder Süßkartoffelpommes?
Lieber die normalen. Ich verstehe nicht den Hype um Süßkartoffelpommes.
Ich verstehe nicht, dass du das nicht verstehst. Das hat schon mal jemand gesagt. Wie lecker.
Ich verstehe den Hype nicht. Warum? Also ich würde mir niemals, wenn ich gute Pommes haben kann, niemals Süßkartoffelpommes holen. Ja.
Aber du hast sie schon gut gegessen.
Ich habe auch schon sehr gute Süßkartoffelpommes gegessen, aber trotzdem wäre es nichts, wenn ich die Auswahl habe, würde ich immer, ich glaube wirklich an 8 Tagen die Woche, würde ich eher normale Pommes nehmen.
Das geht mir nicht in den Kopf.
Ja.
Naja, gut, gut. Aber es ist so interessant, dass das Leute so triggert.
Dich hat es getriggert.
Nein, weil du da, weil ich schon gemerkt habe, du hast ja nicht gesagt, nö, Süßkartoffelpommes nicht, sondern du hast gesagt, ich verstehe den Hype nicht. Und da musste ich sofort gegenhalten, weil als ich die das erste Mal probiert habe, habe ich gedacht, das ist ja eine.
Das war eine Revolution für dich,
Offenbarung,
eine geschmackliche.
Ja. Total. Ich muss mich eher so, für mich ist Erwachsenwerden eher, in diesen Momenten verstehe ich Erwachsenwerden, weil ich bin erwachsen genug, um nicht jeden Tag oder wie du sagen würdest, an 8 Tagen der Woche Süßkartoffelpommes zu essen. Hm. Meine Vernunft sagt mir das oder verbietet mir das.
Ja.
Popcorn süß oder salzig?
Gemischt.
Ist es wunderbar, endlich jemanden zu treffen, der diese Antwort gibt.
Ja, ist doch sensationell. Im Kino zu sitzen, reinzugreifen und nicht zu wissen. Ob süß oder salzig kommt.
Oh Gott.
Weil dann schmeißt man sich auch nicht mehrere dieser aufgeploppten Teile rein, sondern nacheinander.
Nein, das stimmt. Da gehen wir wieder auseinander.
Nee.
Nein. Weil das finde ich, ich weiß nicht, was kommt. Es kann sein, also ich habe nie nur einen Pop. Wer hat denn immer nur einen Popcorn im Mund?
Na, es muss doch reichen für den ganzen Film.
Ach komm, ich bitte dich, ich nehme noch die große Tüte.
Ja,
also
aber
die
es muss
ganz
doch trotzdem,
große Tüte,
es muss
die ist so groß wie eine 3-Jährige. Und das, ja, man, niemand hat, oder die Popcorn-Dinger sind so groß, dass einer im Mund reicht. Aber normalerweise hat man immer mindestens 2. Und das finde ich ja spannend. Das ist wie mit Chromosomen. Das ist XX, XY oder, okay, YY gibt es nicht. Also bei Popcorn würde es ja dann salzig oder, okay, das würde jetzt zu weit führen. Thunfisch oder Lachs?
Lachs.
Fischbrötchen oder Hotdog?
Fischbrötchen.
Pfanne oder Ofen?
Pfanne.
Hummus oder Tzatziki?
Hummus.
Kartoffeln oder Nudeln?
Kartoffeln.
Reis oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Reis oder Nudeln?
Reis.
Du bist sehr klar.
Ist
das eine Frage? Nee, das war's schon. Guck mal. Das war's schon. Das heißt, gibt es noch, ich darf dich nicht entlassen, ohne diese Frage, eine Anschaffung oder ein Geschenk für die Küche, fürs Kochen, fürs Zubereiten von Lebensmitteln, die du nie gebraucht hast, die in deinem Schrank steht, nie angefasst wird? Sowas.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Mir wurde mal so ein Römertopf geschenkt.
Ah ja.
Den habe ich nie benutzt.
Wer hat dir den denn geschenkt? Sowas schenken einem ältere Verwandte, oder?
Genau, es war die Mutter meiner damaligen Freundin. Ja, genau. Das aber von der Haushaltsauflösung. Also es war jetzt auch nichts, was sie mir so beschwerlich gekauft hat oder sehr lange am Fließband stand, um das zu kaufen, sondern es war dann irgendwie so aus dem aus dem Haushalt ihres verstorbenen Vaters, und dann hatte sie das, aber den habe ich nie benutzt.
Ja.
Nee. Was ich mich aber frage, was ist das Ding mit Airfryern? Weil ich habe das Gefühl, dass mein Instagram zu ungefähr 77% nur aus Videos von Airfryern besteht, und ich frage mich, ob es an mir liegt, ob ich die Zielgruppe dafür bin. Oder ob das wirklich gerade in ist und irgendwie so das hotte Ding. Und wenn ich das jetzt bei irgendeiner Dinnerparty, wo Tofu in der Ecke steht, fragen würde, Leute mich irgendwie zusammentreten würden und sagen würden, du Idiot, benutzt noch kein Airfryer. Was ist mit dir los, du zurückgebliebener Mensch?
Ist das eine Frage, die du auch an mich richtest?
Ja, ja. Also
ich verstehe es in der Theorie. Wir, das heißt die Toast Hawaii Community und ich, sind über diesen Berg schon vor Jahren gegangen.
Okay, das heißt,
das kannst du nicht wissen, weil du hättest dir natürlich alle 180 Episoden, und das ist nicht übertrieben, anhören können, und dann wärst du schon auf Antworten gestoßen. Aber okay, ich kann es für dich mal kurz zusammenfassen.
Bitte.
Auch ich gehörte zu den Leuten, die sich gesagt haben, wie, Moment mal, du kannst so ein krosches, leckeres Zeug herstellen, ohne dass es ungesund ist, ohne dass da so altes Fett, aber du bist doch sowieso nicht der Fritteusentyp, denke ich.
Nee,
Bin du willst es einfach nur intellektuell beantwortet.
Ich will das Phänomen, und ich weiß nicht, seit wann es das gibt, warum es das gibt, was die Vorteile davon sind, ob es Vorteile gibt oder, weil das mich so ein bisschen erinnert, wie so in den 90er Jahren so diese Teleshopping-Sachen, wo man dann irgendwie so ein Ding gezeigt bekommen hat, was irgendwie super gut, einmal so der Nicer Dicer oder sowas, und dann schneidet man das und dann kauft man das und denkt, der Müll funktioniert nicht, und dann landet der in der Ecke. Und ich frage mich, ist Fritteuse so etwas, was man früher bei Teleshopping verkauft hätte und was man versucht, einem unterzujubeln, was dann aber gar nicht wirkt, oder ist es super?
Da wird es auch unterschiedliche Meinungen geben. Ich habe die Heißluftfritteuse kennengelernt in Verbindung mit einem ganz bestimmten Gericht und auch nur mit einem Käse, mit einer Art von, es war Grillkäse. Mhm. Grillkäse, und der wurde kleingeschnitten und in so einen Airfryer gemacht mit wirklich nur einem Hauch Öl. Mhm. So wurde es mir gesagt, und der schmeckte immer gigantisch. Immer wenn ich da gearbeitet habe, einmal im Monat, kriegte ich dieses Gericht. Das war mit Tomaten und Schnipp, Schnapp, Schnupp und eben auch diesem super zubereiteten Grillkäse. Der war kross und wurde in diesem Airfryer hergestellt. Deswegen hatte ich mir gesagt, eines Tages hole ich mir so ein Ding.
Ja.
Habe ich dann auch gemacht.
Und?
Es war wahnsinnig laut.
Aha.
Hat irre viel Strom gefressen. Also man merkte anhand dieser Kraftanstrengung. Ich wusste, also wenn Airfryer ein Mensch wäre, wäre das wirklich jemand gewesen, der unter seiner eigenen Last wahnsinnig geächtzt hat, sich wahnsinnig angestrengt hat, und das über einen richtig langen Zeitraum. Jemand, der wirklich 20, 25 Minuten lang die ganze Zeit geächtzt und gestöhnt hat und gebrummt und gewackelt. Und dann irgendwann, ja, dieser Käse, der schmeckte ganz gut. Aber als ich dann meine Süßkartoffelpommes beispielsweise probiert habe, dort herzustellen, hat das nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, das wäre im Ofen besser gewesen. Und ich will jetzt einfach nur sagen, ich habe die von Heinz Strunk bekommen. Heinz Strunk hat mir seine Heißluftfritteuse vermacht. Und ich der hat hier bei Toasterweih davon erzählt, dass er sich damals eine gekauft hat. Und die war wahnsinnig groß.
Ja.
Die war auch wahnsinnig groß, die passte kaum in den Kofferraum meines Autos. Sie war schwarz und wahnsinnig groß, weil er da immer einen ganzen Hahn gleich drin frittieren wollte. Er hat es aber nur zweimal gemacht oder so, und er war so großzügig, mir sein Gerät zu schenken. Ich habe es dann verkauft und den Erlös dann einem Frauenhaus zukommen lassen.
Okay.
Um zu sagen, unterm Strich war es dann doch noch für was gut. Okay. Ich brauche es nicht. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass es da draußen Geräte, Techniken, Gerichte, Familien gibt, die damit wahnsinnig happy sind. Aber ich glaube, du musst einfach deinen Algorithmus ein paar Mal jetzt umerziehen. Du musst jetzt mal auf Sexvideos und auf Fische, Aquarium, auf was weiß ich noch gehen, damit dein Algorithmus so verwirrt ist, dass er dir keine Heißluftfritteusen mehr vorschlägt.
Ja. Gut, das mache ich dann.
Mach das einfach mal.
Ich danke sehr für den Tipp.
Es ist ja hier auch ein Service-Podcast.
Es ist ein Service-Podcast.
Lass ein Like da.
Eben, und dass man auch was lernt. Und ich habe jetzt heute was gelernt. Du kannst es gerne auch rausschneiden, du kannst es drin lassen. Verfahr damit, wie du magst. Ich will auch gar keine HörerInnen mit dieser dümmlichen Frage verärgern.
Es gibt keine dummen Fragen hier, ne?
Ja.
Okay, ich fand, das war ein sehr abwechslungsreicher, unterhaltsamer, inspirativer, kulinarischer Trip durch dein Leben. Vielen Dank dafür. Ich werde Tofu nie mehr so hören können, ohne ihn auch ein bisschen zu sehen.
Ja.
Ja, danke. Und wenn wir jetzt rausgehen mit einem gedachten Dessert, einem Abschluss, würdest du, wenn wir jetzt zusammen gegessen hätten, einen Schnaps trinken, einen Espresso, würdest du dir eine Käseplatte bestellen, Tiramisu?
Und zum Schluss das Dessert.
Auf gar keinen Fall Käseplatte?
Ja.
Nie zum Dessert, das habe ich auch nie verstanden, warum man das macht. Mhm. Tiramisu irrsinnig gerne. Mhm. Immer wenn es das gibt, probiere ich gerne Tiramisu. Damit können wir mir immer eine große Freude machen. Ich bin ja sehr basic, was das angeht. Manchmal Espresso, und wenn es nicht unter der Woche ist, sondern am Wochenende, dann auch gerne ein
Schnäpschen. Und bist du jemand, den man erwärmen kann für, komm, wir bestellen so eine gemischte Dessertplatte und dann hat jeder von allem etwas? Sei ehrlich.
Komischerweise bei Dessert nicht, bei allen anderen Sachen schon. Wenn man sagt, wir bestellen einfach nur, keine Ahnung, alle Vorspeisen doppelt und dann essen wir die alle sehr gerne. Bei Dessert nicht so richtig, weil ich dann so das Gefühl habe, ich will das dann auch so abportionieren können bei mir. Und wenn jemand seinen Löffel in mein Tiramisu steckt, dann werde ich eifersüchtig.
Okay, das war's. Das war aber wirklich, es hat sich nochmal gelohnt, nochmal nachzufragen. Vielen herzlichen Dank, Dimitri.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Tu
Schluss dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Leute, ich will gar nicht lange stören. Es kommt zum Äußersten. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee. Ihr hört jeden Morgen diesen Podcast und denkt, verdammte Hacke, wie ist das denn wohl auf der Bühne? Ist das genauso unterhaltsam, informativ und möglicherweise vielleicht spontan witzig und stellenweise sogar absolut eskalierend? Dann kommt doch einfach mal zu uns, zu den Live-Shows. Andreas Loff und ich, wir begrüßen tolle Gäste auf der Bühne, in den unterschiedlichsten Städten. Dabei sind unter anderem Jasmin Mbarek, Markus Feldenkirchen, Özcan Kosa, Lena Kassel, Florence Gaub, Ina Müller wird da sein. Außerdem Fidi Oetker, Linda Zervakis und viele, viele mehr. Wir freuen uns auf euch in Städten wie zum Beispiel Köln, Hannover, München und vielen, vielen anderen. Apokalypse und Filterkaffee live. Tickets findet ihr überall da, wo es Tickets gibt. Und natürlich auch als Link in den Shownotes. Wir sehen uns.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.